Ja, dann lasst uns beginnen. Hallo zusammen. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr 2018. Das ist unsere erste Veranstaltung. Ich hoffe, dass ihr alle gesund und fröhlich durch die Feiertage gekommen seid. Die es nicht gemacht haben, sind jetzt wahrscheinlich nicht da. Ja, wir haben eigentlich relativ kurzes Programm für das verbliebene Semester, abgeschlossen mit einer Klausur. Und bevor wir heute über Pragmatik sprechen, lasst uns mal ganz kurz über die administrative Seite der Klausuranmeldung sprechen. Die meisten Massenfächer an dieser Universität haben scheinbar Hochschullehrenzentrum stark genug unter Druck gesetzt, damit das über KIS-LSF-System läuft, Klausuranmeldung. Ja? Also Prüfungsämter legen dort die Daten an und die Studierenden schauen sich die Klausuren oder die Prüfungen, die sie ablegen müssen, im KIS-LSF und melden sich ab. Das heißt, zwischen Prüfungsamt und Studierenden ist einfach dieses Online-System und das funktioniert in vielen Fachbereichen. Bei uns ist das noch nicht so weit. Deswegen gab es immer der folgende Vorgang. Die Studierenden müssten entweder eine E-Mail an Philprom richten oder selbst hingehen und sich anmelden für eine bestimmte Klausur. Dieser ganze Hickhack ist nie irgendwie so reibungslos gegangen. Ich wusste nie, wie viele Hauptfachstudierenden oder viele Nebenfachstudierenden tatsächlich sauber getrennt zur Klausur kommen. Das hat viel Papier verursacht, weil ich immer 5 oder 10 Klausuren zu viel ausdrücken müsste. Und das sind, weiß nicht, 10 mal locker 15 Seiten umsonst. Das hatte aber auch Probleme mit der Verbuchung, weil die Philprom wusste jetzt nicht immer, zu welchen Kürzeln diese Veranstaltung, also diese Prüfungsleistungen gehören. In diesem Semester, weil wir in diesem Wintersemester ein neues Programm angefangen haben und diese Studienordnung ist in diesem Prüfungsamtssystem nicht abgebildet, haben wir eine Abmachung getroffen, dass wir in den größeren Veranstaltungen und hier auch die Prüfungsanmeldungen selbst organisieren. Und ich habe das einmal schon mal gemacht, vor langer, langer Zeit, weil das System ausgefallen ist. Deswegen, ich habe einfach die Listen hier verteilt und die Leute haben sich eingetragen, die teilnehmen wollten. Dieses Mal würde ich gerne sowas probieren. Da in der linken Spalte sieht man Klausuranmeldung Hauptfach, Klausuranmeldung Nebenfach. Dieses Tool ist nichts anderes als Einschreibungstool. Hier unten sieht man auch ein Icon, das ist genau dasselbe. Hier in diesem Icon haben sich 105 Teilnehmenden gefunden. So sehe ich das hier jetzt. Jetzt habe ich eine Lerngruppe hier eingestellt, also eigentlich das Etikettenschwindel. Heißt Hauptfachklausur, hier sind 0 und man kann sich hier einschreiben. Dann generiere ich hier eine Excel-Tabelle mit allen Teilnehmenden und gebe ich das mit Ergebnissen zusammen an Philprom weiter. Und dann wird das verbucht. Soweit die Theorie. Ich weiß jetzt, wie weit das funktioniert wird, habe ich nie gemacht, aber ich hoffe, dass das funktioniert. Eintragung und Austragung ist möglich. Das bedeutet, wenn jemand von euch hier eingeschrieben hat und bis zum 31. Januar überlegt, ich bin doch nicht jetzt irgendwie oder ich habe da was anderes vor und ich kann am 5. Februar nicht zur Prüfung erscheinen, dann bis 31. Januar kann man das nochmal rückgängig machen. Also austragen aus der Anmeldung. Ja? In der Anmeldung bei Philprom steht auch Rücktrittsdatum 31. Januar. Dasselbe gilt auch für Nebenfachstudierenden. Man kann hier rein, oh, jetzt gibt es ja erste Einschreibung schon. Scheinbar jemand hat das jetzt gerade gemacht. Ich öffne das jetzt aber nicht aus Datenschutzgründen. Also das funktioniert, hoffe ich. Ja, und hier gilt genau dasselbe bis 31. Januar. Man kann sich hier eintragen und dann sich wieder austragen. Zumindest die Liste, die hier daraus generiert werden, gelten als Klausurlisten. Ja, entsprechend gebe ich dann die Kürzel für K1 für Hauptfachstudierenden und K1 für Nebenfachstudierenden. Bitte. Achso, das steht hier alles. Das sollte eigentlich hier stehen. Warum sieht man das jetzt hier nicht? Ja, hier. Klausur findet am 5. Februar statt, 12 bis 15 Uhr. Das ist übrigens in KIS LSF längst angemeldet, auch der Ort. Wir schreiben nicht hier die Klausur, sondern das ist so ein Casino-Gebäude, weil wir nicht nebeneinander sitzen werden, sondern weit voneinander. Also letztes Mal hatten wir um die 105 Teilnehmenden. Zwar passen alle hier, aber das war zu eng. Und deswegen gibt es irgendwie Rahmenordnung, die das regelt. Und deswegen hat man uns einfach, wir haben nur eine Zahl hingeschickt, die mögliche Zahl, und wir haben den Raum zurückbekommen. Das ist, glaube ich, auf dem Westend sogar. Aber wir besprechen es, wir haben noch Zeit bis 5. Februar, ja, das war ein Monat. Da steht alles in KIS LSF Vorlesungsverzeichnis, steht extra Einführungsveranstaltung Klausur. Und darunter sind diese Daten. Die kommen jetzt nicht von mir, sondern von KIS LSF. Aber 5. Februar, nicht weniger wichtig als 5. Februar ist 29. Januar, weil ich werde jetzt heute nicht die Klausur besprechen, sondern wir haben extra eine Sitzung, und diese Sitzung ist nicht nur für diese Prüfung, sondern generell für, im Endeffekt gibt es dann die Idee über alle Prüfungen, die an der Universität stattfinden. Ja? Beziehungsweise in unserem Studienfach. Nochmal. Was? Ich habe das Frau Zuch nahegelegt, das so zu machen, aber wenn da jetzt meinetwegen 20 oder 25, wie viele sitzen dort? Ungefähr. So viele wie hier? Weniger? Bisschen weniger. Man kann das auch per Papier machen. Mein Problem ist, dass ich Haupt- und Nebenfach trennen muss. Das muss Frau Zoch nicht machen. Deswegen ist da vielleicht einfacher. Genau dasselbe gilt auch für K2-Veranstaltungen, für Phonetik und Phonologie 1. Ja? Also bitte für diese drei Veranstaltungen auf keinen Fall Philprom anschreiben und sagen, wir würden gerne uns für eine Klausur anmelden, weil die haben keine Plattform, auf der diese Anmeldungen platziert werden können. Okay? Des Weiteren wurde, also diese zwei Sachen, Klausuranmeldung, Haupt- und Nebenfach, mal schauen, wie es funktioniert. Ich vermute, ja, 8 Leute haben sich schon gerade angemeldet, hier und hier nur 1. Sehr schön, also das funktioniert. Gut. Des Weiteren hatten wir noch vor Weihnachten Klausur, also Kompendium Aufgaben und Antworten hier hochgeladen und Arbeitsblätter. Das ist die jetzt, würde ich sagen, mit beste Klausurvorbereitung einerseits. Dann gibt es noch einen Ordner Klausur-Dummy, und hier sehen zwei Klausurblätter. Einmal das Original, also der Muster-Original-Klausurblatt aus dem vor 3 Jahren, glaube ich. Das sagt jetzt nicht viel, aber das muss jetzt auch nicht viel sagen. In den Prüfungen gibt es zwei verschiedene Arten von Angst oder Befürchtung, ich weiß nicht, Angst, nennen wir das Angst, Klausurangst. Einmal bezieht sich das auf Inhalt, auf die Inhalte, Klausurinhalte, und da, wenn man diese Angst nochmal in der Klausur hat, da kann man auch nicht viel helfen. Diese Angst sollte man im Laufe des Semesters vielleicht sich mal selbst wegschaffen. Und es gibt zweite Angst, das bezieht sich da auf die formale Seite. Wie lange habe ich Zeit? Wie sieht das Klausurblatt aus? Also was soll ich wo schreiben und wie schreiben? All diese, und das ist genauso wichtig, weil das blockiert eben das Wesentliche bei der Klausur. Und diese Klausurdummies dienen eben dazu, euch zu zeigen, wie sehen die eigentlich Klausuraufgaben, wie sieht das Klausurblatt, wie sieht dieses Matrix, wo ich meinen Namen eintrage. Und obwohl das so simpel aussieht, ihr werdet euch wundern, wie viele dort 5-mal wegstreichen und eigenen Namen Probleme haben, irgendwie Matrikelnummer reinzuschreiben und so weiter und so weiter. Ja? Dafür ist das da. Wie sehen diese Kolumnen aus? Was ist dieses Feld mit den Punkten und so weiter? All das stelle ich und erkläre ich am 29. zur Verfügung. Und ganz wichtig ist, da ist noch ein zweiter Klausur-Dummy, aber das öffne ich jetzt nicht. Hier gibt es noch Operatorenliste. Diejenigen gerade, die aus der Schule kommen, die kennen doch, es gibt doch diese Operatoren für Abitur, oder? Ja. So, ähnliches ist das hier auch. Ich habe das auch so genannt, so heißt das eigentlich nicht, aber damit das so ein bisschen familiär vorkommt. Und da erklären wir, worauf es eigentlich in der Klausur an der Uni kommt. Also was wird dort eigentlich bewertet? Und das ist jetzt nicht unbedingt, also auf grob gesagt, es kommt oder sagen wir anders, es gilt der Vorteil des besseren Arguments. Wenn für euch 2 mal 2 5 ist, dann soll das argumentiert werden und das gilt. Es gibt, ja, aber wir werden genug Zeit haben, darüber zu sprechen und hier steht das. Es kommt sehr viel, also das erste Klausurbenotungskriterium ist die Verwendung der Metasprache, Verwendung der Begriffe. Ja, das habe ich zwar oft gesagt, aber ich werde genau die Beispiele zeigen. Beide richtige Antworten, eine bekommt vollen Punktzahl, eine andere nicht. Ja. Aber darüber sprechen wir nochmal. Wichtig war mir, dass wir jetzt mit der Anmeldung fortfahren, dass ich ungefähr Vorstellung habe. Was jetzt noch hier auf unserer Lernplattform geschehen ist, diese Videos sind hochgeladen. Ich weiß nicht, wie viele die das, also ich habe so eine Seitenstatistik, mache ich immer auf. Ich weiß nicht, wie viele das gesehen haben. Wer hat das schon mal gesehen? Ja, nicht viele. ja, es ist immer schön zu beobachten, die Studierenden, die man kennt, auch jetzt als Mitarbeiter in diesem Kontext, die Tutorinnen, wenn man einem Menschen, also einem Studierenden Raum gibt, man zeigt ganz andere Qualitäten, ja, vor der Kamera. Ich habe mich sehr gefreut. Also, erstens, dass ich nicht darstellen musste und dass, wie gut sie das gemacht haben. Also, mir hat es sehr gefallen. Und ich glaube, dass diese das längste Video in der Morphosyntax ist 5 Minuten und. Und das ist immer noch besser, als 3 Vorlesungen 90 Minuten sich anzuschauen. Also da sind tatsächlich minutiös das oder dezidiert das, was in der Klausur auch vorkommt, nochmal als Video hochgeladen. Genau. Okay. Okay, eine weitere Bekanntgabe und dann höre ich dann auf und dann gehen wir zum Thema heute ist, ich habe im letzten Sommersemester mit 2 anderen Kollegen, beziehungsweise 3 anderen Kollegen und Kolleginnen zusammen eine studentische Fachtagung initiiert. Wir haben das schon mal gemacht, letztes Semester. Es ist so, damals fanden die das schön und gut, aber jetzt sieht das ein bisschen nach Arbeit aus. Deswegen so viel Zuspruch und Kooperation habe ich jetzt gerade nicht. Ich überlege, diesen Termin dann für linguistische Typologie zu ersetzen oder ich muss nochmal diese Woche mit Tutorinnen sprechen, ob wir das etwas im kleineren Kreis machen. Wenn das dann der Fall sein wird, dann gebe ich auch ganz klare Instruktionen, wie wir das machen. Ja? Das ist kein Muss, das ist freiwillig, sowohl die Teilnahme ist freiwillig, als Mitmachen ist freiwillig, dafür wird auf jeden Fall Klausur-Upgrade geben, für die Teilnahme, für Nicht-Teilnahme wird kein Penalty, keine Strafe geben, aber wir müssen jetzt sehen, dass wir das in etwas reduzierten Format umsetzen. Ja? Also dieser Termin wackelt ein bisschen. Okay, das war's. Gibt es bisher Fragen zu den Dingen, was ich gerade gesagt habe? Ja, bitte.
Also Nebenfach, dann schreibt man, also diese Klausuren, also so K1, K2 und K4, also das ist dann doch separat, nur die Bewertung ist dann zusammen.
Nein, Klausuranmeldung für Haupt- und Nebenfach ist getrennt. Klausurblätter von Haupt- und Nebenfach sind unterschiedlich zu 70% unterschiedlich. Die haben eine Schnittmenge von 30%. Ich erkläre das am 29., aber ich sage das jetzt trotzdem. Die Bewertung und die Benotung ist auch getrennt und die Verkündung von Klausurergebnissen ist auch getrennt. Also es werden hier 2 Blätter hochgeladen, Klausurergebnisse für Hauptfach und Klausurergebnisse für Nebenfach. Ich bekomme von Kollege Zuch und Kollegin Zuch und Kollegin Ehrimann Prüfungsteile, die betreffen entsprechend Phonetik und Phonologie und Morphologie.
Das heißt, dann schreiben Sie dieses Semester K1 und K2 und K4 habe ich jetzt vor.
Du studierst Nebenfach, oder?
Ja.
Genau, du studierst eine einzige Klausur für den allgemeinen Pflichtbereich und das ist eine kumulative Klausur zusammengeführt von allen Themen, mit allen Themen. Das dauert 90 Minuten, drei Stunden, sowie auch Hauptfachklausur. Man sitzt in einem Raum, bekommt nur ein anderes Klausurblatt. Das ist keine Einführungsklausur, sondern kumulativ für alle drei Veranstaltungen. Das heißt, Nebenfachstudierenden gehen nicht nochmal in der Phonetik und Phonologie, wenn ich dich richtig verstanden habe, extra Klausur zu schreiben. Es wird eine Klausur geschrieben und gilt für alle drei Veranstaltungen. Zusammen am gleichen Termin Hauptfachklausur statt, am 5. Februar in demselben Raum, wo auch die Hauptfachstudierenden Klausur schreiben. Ja. Genau. Ja, kein Problem. Kein Problem. Für die Nebenfachstudierenden gilt als Teilnahmevoraussetzung nicht, also einfach das Besuchen von diesen drei Veranstaltungen. Das kann auf drei Wintersemester gelegt werden, auf zwei Wintersemester oder alles zusammen. Können wir das am 29. Nein. Eigentlich sollte man im Leben auch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn ihr hört, in der Biologie bei uns ein Nobelpreisträger unterrichtet, sollte man hingehen. Klausur und Prüfung ist im Leben nicht alles. Es gibt zwar eine Prüfung ganz zum Schluss oben irgendwo im Himmel, das ist schon wichtig, ja. Aber alles andere, ich würde an eurer Stelle, das kann ruhig aufgezeichnet werden. Ich meine, ich sehe hier eine Gruppe, aber ich weiß, ihr seid Individuen, ihr habt Begabungen, ihr habt die Stärken. Und leider ist dieser Prüfung prüft euch alle gleich ab. Und das ist aber so. Und das ist seit in der Mesopotamien erst einmal die Schule gegründet wurde, vor was weiß ich wann. Ja? Seitdem ist das so. Hoffentlich wird das anders. Ich würde an eurer Stelle durch Klausurnoten oder Prüfungen eure eigene Persönlichkeit oder die Stärken, die ihr habt, nicht bewerten lassen. Also das ist nicht so. Ja? Aber gut, das ist jetzt, also wir brauchen unbedingt die formale Abbildung, dass es hier absolviert wurde. Und ihr seid freie Menschen, erwachsene Menschen, ihr könnt euch selbst auch so ein bisschen einschätzen. Mir liegt auch sehr viel Wert, und das erzähle ich am 29. etwas weniger, wir verlieren gerade Zeit, aber das sage ich noch. Ich bitte allen Studierenden, sich selbst zu benoten. Am Ende dieser Klausur werdet ihr selbst darauf, also es ist freiwillig, ihr könnt euch selbst eine Note setzen. Und das habe ich immer gemacht und ich stelle immer fest, dass die Note, die ich dann gesetzt habe, nicht weit davon divergiert war, wie man sich selbst eingeschätzt hat. Und dann, daran merke ich, okay, die Klausurvorbereitung hat geklappt. Wenn die Selbsteinschätzung, während der Prüfung soll jeder von euch imstande sein zu sagen, bisher bin ich im Bereich zwischen 1 und 2 oder 1,5 und 2 oder 2,5 und 3. Ja? Das soll jeder selbst können. Und darauf kommt es an bei mir. Daraus wird die Note jetzt nicht besser oder schlechter, aber wichtig ist die Transparenz. Ja, auch wenn man die schlechte Note bekommen hat, muss man zufrieden sein, weil man wissen soll, warum ich diese schlechte Note bekommen habe. Das ist das. Mehr nicht. Gut, lassen wir jetzt mit der Klausur. Wir haben 90 Minuten dafür, 29. Und 29. haben wir noch 2 Tage Zeit, entweder sich anzumelden oder sich abzumelden. Ja, also das ist alles so geplant, dass das klappt. Gut. Ich fange jetzt mit diesem Equilibrium an. Das haben wir in unserer allerletzten Sitzung gezeigt, als wir Einführung in die Einführung gemacht haben und so ein bisschen drüber gesprochen haben, aus welchen Teilen oder Subdisziplinen die Grammatik besteht. Was sind das für Ebenen? Eigentlich die Sprache funktioniert so nicht. Das ist durch die linguistische Brille die Sprache gesehen. Und für mich wichtig war einfach bei dieser Darstellung das Verleihen von Gewichten irgendwie. Ja, was ist wichtiger, was ist wenig? Aus unserer Sicht, aus der empirischen Sicht, was ist entscheidender, was ist wenig entscheidend? Wir haben mit der Phonetik angefangen, ja, laut lautliche Seite der menschlichen Sprache und die funktionale, sowohl physiologisch als auch die funktionale Seite der, der menschlichen Laute. Dann gingen wir zur Formlehre bzw. Morphologie, wie werden die aus diesen Lauten irgendwelche Formen gebildet und welche Funktionen übernehmen diese Formen, welche Relevanz haben diese Formen. Das haben wir unter Morphologie besprochen. Danach gingen wir zur Syntax, das war die Satzlehre aus diesen geformten Formen, dann einfach die Ketten herstellen, Phrasalen oder Satz oder Diskurs, größere Ketten, das war die Syntax. Vor Weihnachten sprachen wir über die Bedeutungsebene der Sprache und dann gab es die These darüber, dass Form und Inhalt sich wie ein Blatt Papier, beide Seiten eines Blatt Papiers zueinander verhalten, das haben wir kritisiert. Und dann haben wir jetzt heute das Thema Pragmatik und diese Zahnräder haben verschiedene Größen und diese Größen dachte ich einfach mit der Relevanz zu assoziieren. Aber das ist meine Reflexion und das hat persönliche, nicht persönlich, aber ich bin eine gute Gesellschaft mit dieser Abbildung in der Sprachwissenschaft, aber es ist nicht kein Nonplusultra, man kann das auch kritisieren und ja. Danach haben wir noch Korpus, Korpuslinguistik, also eine neue, moderne Art, empirische Daten abzubilden, zusammen zu dokumentieren, mit diesen Daten umzugehen. Und das gesamte Studium hier im Endeffekt nichts anderes als das Lernen von Umgang mit den Daten, sprachlichen Daten. Wie sammle ich sie, diese Daten, wie bilde ich sie ab und wie annotiere ich sie, wie mache ich sie zugänglich für die Welt. Heute sprechen wir über die Pragmatik. Also ihr seht das an diesem Rad, dass er schon relativ groß ist und relativ wichtig ist. Und auf unsere OLAT, in unserem OLAT haben wir das als letztes, den letzten Baustein, Pragmatik. Ich habe jetzt etwas vor, ich versuche das, ob das klappt. Kann man Beamer eigentlich ausmachen, sodass er schwarz ist? Nee, ne? Erst wenn der Zeit dafür. Ja, ich ziehe mal kurz Kabel raus, ja. Dann geht der schwarz, oder? Okay, und dann geht der irgendwann mal aus, richtig? Nach ein paar Minuten, okay. Ich möchte an euch eine Frage richten. Zunächst mal, wenn wir auf der phonetischen Ebene, Lautseite der menschlichen Sprache analysieren, spielt für uns eigentlich keine Rolle, welche Quelle diese Lauten hergibt. In der Phonologie besonders, in der Lautproduktion, ist es schon manchmal wichtig, ob das männlich oder weiblich ist, ob das jung oder alt ist für bestimmte Lauten. Manchmal ist das, es gibt in der Phonologie ein sehr interessantes Beispiel. Britische Königin tritt jeden, ich glaube, zu einem bestimmten Tag im Jahr, und zwar jedes Jahr, seit sie regiert, und begrüßt ihr Volk. Das wird immer von BBC übertragen und entsprechend auch aufgezeichnet. Damit hat man eigentlich die, können wir wunderbar untersuchen, wie das fortschreitende Alter auf Aussprachen von bestimmten Lauten Einfluss nimmt. Bei einer Person. Wir haben über 40 Jahren Beobachtung, Datenbank über eine bestimmte Person, auch wenn das jetzt Queen ist, wie sie die ganze Zeit gesprochen hat. Ja, also bei solchen Sachen spielt schon die Quelle eine Rolle bei der Untersuchung eines ganz bestimmten Gegenstandes. Generell aber für die Beschreibung der Lautebene des Deutschen spielen jetzt die Muttersprachler Deutschen eine ganz konkrete Person wenig Rolle. Ob diese Lauten morgens, abends, mittags produziert werden, spielt auch keine Rolle. Ob diese Lauten in einem Gebäude produziert werden oder draußen produziert werden oder zu welchem Zweck sie produziert werden. Für die Beschreibung der Lautbeschaffenheit des Deutschen spielen all diese Faktoren keine Rolle. Wenn wir jetzt weitergehen und von Worte zum Beispiel von der Morphologie sprechen, nehmen wir einfach das vollständigste Lexikon des Deutschen. Da stehen alle Worte, alle zur Verfügung stehende aktuelle Worte des Deutschen drin. Ein Riesenbuch. Oder Datenbank online. Es spielt keine Rolle, wer diese Worte gesagt hat und wer diese Worte verwendet hat, wie sie heißen, zu welchem Zweck diese Worte verwendet haben und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir zu Satzbau, und wenn wir so eine Sammlung haben, wir natürlich nicht, weil das wahrscheinlich unmöglich ist, weil das so viel ist, aber alles, was wir an Texte haben und die wir dokumentiert haben, die wir aufgezeichnet haben, irgendwie schriftlich oder Audio oder Video oder was auch immer, bei der Analyse von diesen Sätzen, bei der Analyse von Haupt- und Nebensätzen im Deutschen spielt keine Rolle, wer diese Sätze produziert. Ob Mann oder Frau, ob Professor oder vielleicht Busfahrer, ob Bahnsprecher oder ein Kind, der zur Schule geht. Es spielt keine Rolle, wer all das sagt. Wir können auf dieser Ebene, die ich gerade aufgezählt habe, wunderbar auskommen bei der linguistischen Analyse, ohne dass wir dabei überhaupt die Quelle von all dem berücksichtigen müssen. Was Syntax angeht, gab es ja richtiger Streit in der Sprachwissenschaft. Chomsky hat in den 60ern gesagt, die Bedeutung eines Wortes hat so viel mit dem Menschen selbst, der dieses Wort ausspricht, zu tun, wie seine Haarfarbe mit dem Wort selbst. Das heißt, die Semantik oder die Bedeutung eines Wortes war komplett entkörpert, komplett, also oder sagen wir mal so, die Sprache jetzt so vorgestellt, ist komplett entkörpert vom Körper, in dem sie produziert wird. Wo wird Sprache produziert? Menschliche Sprache bei Menschen. Die Menschen haben halt Körper. Und dieser Körper ist entweder männlich oder weiblich, bestimmten Alters, hat eine soziale Funktion, hat eine bestimmte Weltanschauung und so weiter. Und die sprachliche Analyse bisher, die wir auch hier versucht haben zu durchführen, war komplett entkörpert. Also es war komplett von Mensch entfernt, von seiner Situation entfernt, von einer gesamten Situation entfernt, Gesundheit. Welche Rolle spielt eigentlich diese Situation oder brauchen wir überhaupt diese Situation bei einer linguistischen Analyse? Und Pragmatik sagt ja. Pragmatik sagt, bei der Analyse von linguistischen Phänomenen, von allen linguistischen Phänomenen, brauchen wir nicht nur einfach den Menschen, der das produziert, sondern brauchen wir auch den Zuhörer. Wir müssen auch berücksichtigen, an wem das gerichtet ist. Wir müssen sogar berücksichtigen, wie die Interaktion aussieht. Der Begriff Interaktion ist der erste Begriff, den wir jetzt erwähnen. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Interaktion bestimmt, stellen wir uns einen Container vor. Heute Morgen eine Bäckerei. Ist ein Container. An Situation ist das ein Container. Das sind Gegenstände, das ist ein Möbel, man geht da rein, da ist so eine Decke und da ist in der Regel eine Glasscheibe und dahinter sind Brötchen und da ist Verkäuferin oder Verkäufer dahinter und ich gehe da rein, übernehme damit eine ganz klare soziale Funktion. Wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche Winterstiefel, Größe 44,5, würde nicht funktionieren. Grammatisch korrekt, richtig ausgedrückt, Semantik stimmt, funktioniert nicht. Irgendwas passt nicht in diesem Container. Das heißt, man hat noch nichts gesagt. Also man ist erstmal da rein und das ist okay. Und sobald man einen Satz ausgesprochen hat, grammatisch richtig, verständlich, interpretierbar, hat irgendwas trotzdem nicht funktioniert. Irgendwas schmeckt uns nicht. Das bedeutet, ich habe jetzt Container Bäcker vorgestellt. Lass uns mal jetzt diesen Hörsaal als Container vorstellen. Und ich versuche mal jetzt Folgendes zu machen. Wo kann man hier Licht ausmachen? Ja. Es ist nicht so richtig, aber warte mal, ich mal. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Verbrechen, aber ich werde meine Jacke drüber hängen. Nee, schaffe ich nicht. Egal. Als wir hier reingekommen sind, oder als ihr hier reingekommen seid, keiner von euch ist auf die Idee gekommen, sich hier nach vorne zu begeben und sich hier hinzustellen. Und ich kam irgendwie auch auf die Idee, mich da irgendwo im Hörsaal hinzusetzen. Stellen wir uns kurz vor. Als wir jetzt Licht ausgemacht haben und hier ist komplett dunkel. Das ist eine neue Situation. Was fällt als erstes dieser Situation zum Opfer? Wir können uns kommunizieren. Ihr könnt ja ruhig was sagen. Was ist als erstes hier verloren gegangen? Genauer? Ja. Aber Position gefällt mir ja besser. Also wessen Position? Was für eine Position? Ich habe vorhin gesagt, dass das Möbel oder so wie es hier verteilt ist, bestimmt, ich springe mal jetzt, komme jetzt ein bisschen weiter, wer spricht? Der spricht. Im Endeffekt verteile ich hier das Rederecht. Wodurch? Zunächst mal dadurch, stellt euch mal, er kennt mich, ihr habt mich noch nie gesehen, ich komme hier rein und stelle ich mich hier vorne. Und jeder von euch sagt, keiner von euch kommt auf die Idee zu sagen, hey, was machst du da eigentlich? Keiner von euch kommt auf die Idee. Und ich erwarte das auch sogar, dass keiner von euch auf die Idee kommt. Das, was das erstes hier verloren geht, ist die Hierarchie, nämlich, dass bestimmte Leute sprechen können und bestimmte Leute erstmal auf eine sogenannte Transition Relevance Place, heißt das, übergangsrelevante Stelle in seine Rede warten. Und diese übergangsrelevante Stellen sind zum Beispiel die Fragen, die ich in meinen Raum werfe. Das heißt, ich wähle als nächsten Redner jemanden, oder jemand von euch sagt, ich habe jetzt eine Frage, er wählt sich selbst als nächsten Redner. Aber all das ist determiniert durch das Möbel in diesem Raum. Zunächst. Dann stelle ich mich vor als Abschnittsdozent und Verantwortlicher für diese Veranstaltung und dann bekomme ich einen ganz bestimmten Status. Nicht anders ist das in einem Gerichtssaal. Der Richter sitzt nicht irgendwo, sondern an seinem Platz. Und er hat sogar Attributik, sowas wie ein Hammer. Und er macht nichts anderes, besonders in amerikanischen Gerichten, als das Rederecht zu verteilen. Nun, einer von euch kann jetzt nach vorne kommen oder sonst nach vorne kommen und irgendwas sagen. Wäre ungefähr, also nicht so schlimm, aber ungefähr so aussehen wie das Verlangen nach einem Winterstiefel in einen Bayern-Bäcker. Ja? Das heißt, irgendwas passt nicht. Die Umstände, die Interaktion ist nicht nur menschlich hergestellt, sondern ist zunächst mal als gegeben da. Wir können natürlich diese Interaktion komplett auflösen und sagen, jeder von euch steht jetzt auf, kommt nach vorne, ich setze mich hin und ich halte diese Vorlesung weiter. Das würde auch komisch aussehen. Es kann funktionieren, es ist nicht so, aber es wird... Man muss erst mal diese Situation erklären, begründen, vielleicht rechtfertigen sogar. Die Frage ist, es ist ein kleiner Haken an dieser Sache. Wenn wir jetzt hier komplett dunkel hätten, dann werdet ihr aus eurer Präsupposition, aus eurer Welterfahrung vielleicht meine Stimme noch erkennen. Ach so, das sind die Stimmen des Dozierenden. Deswegen würdet ihr jetzt nicht dem Körper, den man jetzt nicht sieht, sondern im Gesicht, sondern eben der Stimme diesen Status verleihen. Ganz interessant ist in so einer Interaktion, also wenn wir nicht sehen, nämlich, dass wir nur existieren, wenn wir sprechen. Und wir hören auf zu existieren, wenn wir aufhören zu sprechen. Wenn ich jetzt aufhören würde zu sprechen und hier wäre wirklich richtig dunkel, aber ich glaube, die Flüchtwege müssen beleuchtet sein, das stört. Dann, wenn ich aufhören würde zu sprechen, dann gäbe es hier gar keine Hierarchie. Nichts. Man sieht das Möbel nicht, man hört die Stimme nicht, das Dozierende nicht. Es gibt keine Hierarchie, es ist komplett dezentralisiert. Rhetorische Frage. Ist das eigentlich bei Online-Kommunikation nicht so? Wenn ihr chattet, gibt ihr eigentlich Preis von eurer Existenz, indem ihr etwas schreibt? Und sobald ihr aufgehört zu schreiben, dann existiert ihr eigentlich nicht? Und jetzt zweite rhetorische Frage, der Pragmatik sich gerne widmet, nämlich, was macht es eigentlich einen Sinn, linguistische Strukturen zu analysieren, ohne dabei die pragmatische Interaktion zu berücksichtigen. Phonetik, Lombardi-Effekt. Wer kennt das Lombardi-Effekt? Was ist das? Lauter? vom Body-Effekt. Das Problem hier ist jetzt, wie soll ich mich jetzt, also angenommen, einer von euch hat eine Antwort auf diese Frage. Wie soll er sich melden? Ich sehe euch kaum, also ich sehe sowieso schlecht, aber jetzt sehe ich euch kaum. Das heißt, bei der Kommunikation spielt zum Beispiel Mimik eine Rolle, Blick eine Rolle. Höchstens kann ich mir vorstellen, dass jemand hier sagt, ja, ich weiß nicht, hier Zacharia und ich denke auch und so weiter. Also widersprachlich sich manifestieren und dann eine Antwort darauf geben. Lombardi-Effekt sagt übrigens, dass Speech Rate, also Sprachgeschwindigkeit, hängt davon ab, wie viel Hintergrundlärm herrscht. Ja? Sprachgeschwindigkeit und Tonhöhe hängt davon ab, wie viel Hintergrundlärm. Das heißt, was macht es das? Also besonders dort wird bei jungen Menschen, bei kleinen Kindern spielt eine Rolle, welche Laute dort produziert werden. Im Endeffekt das, was wir über das Lautsystem des Deutschen kennen, das ist ein idealisiertes System bei einem erwachsenen, ideal sprechenden Mensch. Und in einzelnen Fällen können wir signifikante Unterschiede haben. Die Pragmatik fragt tatsächlich, was macht das eigentlich für einen Sinn, menschliche Kommunikation zu untersuchen, ohne dabei die alle menschliche und soziale Situation zu berücksichtigen, die Menschen so haben und erleben. Pragmatik geht viel weiter und sagt Folgendes. Menschen kommunizieren nicht nur, sondern sie stellen die soziale Realität durch Sprache her. Alle sozialen Realitäten sind sprachlich hergestellt. Was heißt das genau? Soziale Realität, Vorlesung, ist in dem vorgestellt, dass zunächst mal zwei soziale Rollen verteilt sind. Die Rolle des Sprechers und die Rolle des Hörers. Sie sind festgelegt und sie sind akzeptiert. Das ist ganz wichtig. Noch keiner hat was gesagt, aber die Rollen sind verteilt und damit ist die Urbühne für eine menschliche Konversation eröffnet. In diesem Fall soziale Realität, Vorlesung. Findet eine Interaktion statt? Ich habe gerade eine Frage gestellt, habe eine Antwort bekommen oder auch keins. Da müssen wir uns auch einig sein, wer spricht und wer zuhört. Jetzt mal kurze Einschätzung. Das ist jetzt so ein bisschen Gunter Jauch-Frage. Wenn wir jetzt hier komplett dunkel hätten und kommuniziert hätten und die, oder aus eurem vielleicht Erfahrung, Lebenserfahrung, ihr kommuniziert mit den Freunden, ja, sitzt in einer Gruppe und kommuniziert. Wie viel Prozent Redeüberlappung in der ganzen Konversation kann vorkommen? Man stelle sich vor, zweistündige Konversation, fünf Freunde von euch in der Gruppe, weiß ich nicht, es wird ein heißes Thema diskutiert. Und fünf Freunde, zwei Stunden lang ist 100%. Wie viel Prozent davon wird eine Redeüberlappung geben? Redeüberlappung heißt, es ist keine saubere Trennung von diesen zwei sozialen Rollen, Sprecher und Hörer, sondern zwei Menschen sprechen zeitgleich. Eine Zahl bitte. 10%. Wer mehr oder wer weniger? Bitte? Schwer, oder? Ohne Licht? Ja, macht nichts. Nein, das ist tatsächlich sinnvolle Beiträge, die aufeinander liegen. 10% war, eine hatte noch eine Zahl. Wie viel? 40, okay. Wer ist das? Wie viel? Sehr gut. 3% würdest du. Okay, mit diesen drei Zahlen können wir schon was anfangen. Aber kurz mal zum Ich. Ein Pronomen kann nicht besetzt werden, wenn man das tatsächlich nicht sehen kann. Ja, wenn ich sage jetzt du, ja. Ja. Achtet mal drauf, wie viel, also wenn wir sprechen, denken wir, dass wir nur unser Mundwerk einsetzen. Dabei sind Augen, Ohren und alles andere auch noch im Einsatz und was weiß ich. Ja. Also, 3, 10 und 40% Redeüberlappung. Es ist tatsächlich übergreifend untersucht worden und man kommt auf eine sehr solide Zahl 5% Redeüberlappung. Und Das ist sehr wenig, das ist extrem wenig. Das ist etwas, was was die Verständigung bei einer Konversation garantiert. Weil 95% ist so gewaltig, dass man diese 5% ruhig noch mitinterpretieren kann, ohne dass man das vielleicht explizit gehört hat. Ja? Das Beste dabei ist, wir haben in der Veranstaltung oft gesagt, wenn wir Sprache erwerben wir das Lautsystem, dann die Regeln, wie man die Worte bildet, dann aus diesen Wörtern die Sätze bildet. All das ist Spracherwerb. Pragmatiker sagen, Spracherwerb ist die Vorstellung über die Verteilung von Sprecher- und Hörerrollen. Das gehört auch zur Sprachkompetenz und vielleicht zur grundlegenden Sprachkompetenz. Anschließend auf diese Passage gerade möchte ich noch eine weitere Frage stellen, aus der Allgemeinbildung. Wenn die Menschen miteinander kommunizieren, was tauschen sie miteinander aus? Information, sehr gut. Das würdet ihr in mindestens 50% aller Linguistikbücher lesen. Die Funktion der menschlichen Sprache ist zu garantieren, dass effektiv und ökonomisch Informationen miteinander ausgetauscht werden. Die Pragmatiker sagen, das stimmt nicht. Erstens, wenn ich jetzt nachfragen würde, was ist eigentlich eine Information? Es ist eine rhetorische Frage, insofern als es tausende Theorien gibt, was eine Information ist. Pragmatiker sagen, Menschen, wenn sie miteinander kommunizieren, tauschen die Intentionen miteinander aus. Was ist eine Intention? Kann mir das jemand vielleicht in der Alltagssprache erklären? Was ist eine Intention? Ja, das ist eine Absicht. Okay, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das ist vielleicht die Kernaussage, worauf die ganze Pragmatik stürzt. Meine Absicht, das, was ich beabsichtige, ist zunächst mal nicht sprachlich. Meine Absichten müssen nicht klingeln. Ja? Das ist nicht sprachlich, das klingt nicht, das hört kein Mensch. Und ich bin auch nicht gezwungen, als Mensch, als vernunftbegabter Mensch, meine Absichten tatsächlich direkt auszudrücken. Ja? Meine Absicht ist, dass zum Beispiel ich bin in einem Raum, in diesem Raum ist sehr kalt, weil das Fenster gerade öffnet ist. Und meine Absicht ist, dass jemand aufsteht und das Fenster zumacht. Ich kann sagen, brrr, so. Jemand hört das und sieht, okay, der alte Mann kann nicht aufstehen, das Fenster zuzumachen und geht, macht das Fenster zu. Glaubt jemand, dass das passiert? Ja, oder? Sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Ich kann aber auch sagen, anstatt brrr, kann ich auch sagen, oh, hier ist aber kalt. Oder anstatt Feststellung kann ich sagen, mir ist hier kalt. Aha, jemand hört das, steht auch und macht das Fenster zu. Meine Absicht ist ganze Zeit, dass das Fenster zugeht. Ich sage das aber nicht direkt. Ich sage einfach grammatisch wohlgeformte, verständliche Sätze. Okay, brr, was war das jetzt? Ejektion oder keine Ahnung, das war vielleicht so Hesitation oder weiß ich nicht. Ja? Irgendwas. Nicht linguistisch zumindest, nicht untersuchbar. Kein rhetischer Akt, so man das sagt. Oder ich kann auch sagen, ich sehe einen Menschen, der nah an diesem Fenster sitzt und sagen und frage, würdest du das Fenster zumachen? Linguistisch gesehen, das ist eine Frage, also ein Fragesatz. Würdest du das Fenster zumachen? Semantisch ist das eine direkte Abfrage nach seinem Können. Eine direkte Antwort darauf ist, ja, kann ich, und er bleibt sitzen. Oder, nein, kann ich nicht, und er bleibt dann eher sitzen. Oder, was am wahrscheinlichsten ist, er steht auf und macht das Fenster zu. Angenommen, ich gehe in ein Zimmer von meinem Sohn, und der hat das Fenster auf und draußen ist Winter. Ich kann auch meine Absicht, damit das Fenster zugeht, sagen, na, was machen die Menschen, wenn draußen Winter ist. Ja? Sehr indirekt. Geht wieder das Fenster zu. Die einzige Möglichkeit, meine Absicht tatsächlich direkt preiszugeben, ist zu sagen, mach das Fenster zu. Das machen wir in dem Ende. Wann machen wir das schon? Beim Militär machen wir das? Ja, da wird befohlen. Sonst wusste ich jetzt nicht in westlichen Gesellschaften, wann Imperativ noch zum Tragen kommt. Um einfach Absicht direkt auszudrücken. Das bedeutet, dass wir im Endeffekt, wenn wir miteinander kommunizieren, die Absichten miteinander tauschen, weil die Sprache, die menschliche Sprache, es kann hinter dem Gesagten das Gemeinte zu übertragen. Das heißt, wir übertragen nicht einfach die Information, die in diesem Satz semantisch steckt, sondern wir übertragen das Gemeinte, das, was wir einfach erreichen wollen, in Neudeutsch Message oder Botschaft. Die Botschaft. Im Endeffekt kommunizieren tun wir nur mit den Botschaften. Und oft gibt es so eine Nachfrage, wenn ich die Botschaft nicht so richtig interpretieren kann, was willst du jetzt damit sagen? Ja? Wie oft machen wir das? Warum? Wir haben zwar den Satz verstanden, wir können das super interpretieren, aber wir können das Gemeinte, das hinter dem Satz steht, nicht verstehen. Fachbegriff dafür ist die Implikatur. Bitte nicht verwechselt mit das Verb zur Implikatur ist implikatieren und das wird sehr oft verwechselt mit implizieren. Impliziert, das ist Begriff der Semantik. In der Semantik wird etwas impliziert, in der Pragmatik wird etwas implikatiert. Also Implikatur und implikatiert. Okay, ich glaube, es macht jetzt Sinn, das Licht wieder anzumachen. Es war so schon ruhig. Ja? Kein Handys, kein Laptop. Ja. Aber, ja, genau. Mach das auch noch weiter. Genau, ja, also man braucht jetzt sich nicht mehr viel Mühe machen, mit jemandem zu unterhalten, weil man gestisch etwas signalisieren kann, sagen kann, warst du schon mal drin und es war dunkel und du bist wieder rausgegangen? Nein. Okay, gut. Dann ist das gut. Nochmal zu diesem Punkt Implikatur. Das ist kein trivialer Punkt in der Pragmatik, nämlich jegliche Konversation wird als sowas wie als Sprechakt betrachtet. Sprechakt ist das zentrale Thema in der Pragmatik. So wie wir in den anderen Bereichen der Grammatik zum Beispiel Phon als kleinste und nicht mehr verteilbaren Gegenstand der Phonetik hatten und Morphem in der Morphologie und dann Phrase und Satz in der Syntax so und Sem und Semem in der Semantik, so haben wir in der Pragmatik Sprechakt. Das, was gerade hier stattfindet, ist ein Sprechakt. Wenn ja jemand nach einer Uhr fragt und sagt, Uhrzeit fragt, das ist ein Sprechakt des Fragens. Die Pragmatik ist sehr jung. 1962 hat John Austin, ein englischer Philosoph, hat 9 Vorlesungen gehalten und seine Schüler haben diese Vorlesungen aufgeschrieben und später veröffentlichten sie diese Vorlesungen, diese Notizen als ein Buch, empfehle ich jedem, bei Amazon vielleicht für 2 Euro oder so Taschenbuchausgabe zu kaufen. Das Buch heißt How to do things with words. Genau, auf Deutsch übersetzt, einfach Pragmatik. How to do things with words. Was meint er damit? Das ist durchgekautes Beispiel, angefangen von Austin, ist das Ja-Wort in der Kirche. Als Parade, das Paradebeispiel für den Sprechakt. 2 Menschen, die schwören, sich bis zum Ende des Lebens nebeneinander zu sein und Mann und Frau zu sein und Familie zu gründen und so weiter. Das ist eine ganz bestimmte Infrastruktur. Da steht auch Möbel in der Kirche und das ist eine Kapelle. Da stehen 2 Menschen und einer sagt, in einem bestimmten Zeitpunkt ja und die andere sagt auch ja, im besten Fall. Und dann passiert etwas. Also die tun mit der Aussprache das Affirmativste einer Sprache auf Russisch da oder auf yes oder ja, affirmativ einfach, Bejahung von etwas und dann passiert etwas. Und jetzt müssen wir diese Situation auseinanderpuzzeln, um zu verstehen, was eigentlich Sprechakt ist. John Austin sagt, es gibt sowas wie Felicity Conditions oder Gelingensbedingungen eines Sprechakts. Nicht jede Konversation kann Sprechakt sein, sagt er. Später wurde das geändert, aber in der Grundlage ist das so. Zunächst mal, sagt er, muss in einer menschlichen Gesellschaft, in einer Sprachcommunity, so nennt er das, muss bereits beschriebenes Ritual oder bereits beschriebener Vorgang existieren. Und so ist Heiratsvorgang allemal. Es ist bereits beschrieben. Wenn jemand von euch jetzt überlegt zu heiraten, der Vorgang ist bereits beschrieben, schrittweise, wie man das macht, steht schon. Und er sagt, so ein Vorgang muss existieren. Wenn jemand Fußball spielen möchte, die Fußballregeln stehen schon. Man muss sie nicht erfinden, wenn man auf dem Feld kommt. Man muss die Heiratsregeln nicht erfinden, wenn man eine Kirche betritt. Die stehen schon. Und das ist ganz wichtig, damit ein Sprecher gelingt. Das ist die erste Felicity Condition. Die zweite Felicity Condition ist, dass die autorisierte Person sein geben soll, die diese Rituale vorführen. Im Heiratsritual ist das ein Priester oder Priesterin oder Pop oder was auch immer. Ja? Warum ist das so wichtig? Ich meine, stellt euch mal vor, ihr geht in eine Kirche und da steht irgendjemand und sagt, Kraft mir verliehen Amtes, erkläre ich euch zu Mann und Frau. Würde nicht klappen. Auch wenn die 100-mal Ja sagen, würde das nicht klappen. Das heißt, die Voraussetzung, dass das gelingt, ist, da tatsächlich eine akzeptierte, autorisierte Person ist, die diesen Amt bekleidet und darf sowas machen. Sprechakt ist zum Beispiel Taufe eines Schiffs. Ja? Stellt euch vor, ihr geht nachts irgendwo in Werft in Hamburg, habt auch noch Champagner dabei und er klatscht das an den Heck eines Schiffs und sagt, hiermit taufe ich das in Zacharia der Zweite oder so. Wird nicht klappen. Warum? Weil ihr nicht autorisiert seid. Es muss also Schiffstaufe ist auch beschrieben irgendwo, wie man das macht und jeder von euch hat das gesehen. Das ist immer mit so einer Flasche Champagner und prominent und Kapitän in der Regel. Ich meine, stellt euch vor, ihr geht hin und ich will das machen. Nein, wird nicht gehen. Das Schiff wird nicht so heißen, wie er das sagt. So, nochmal zu Heiratsritual. Das dritte ist unter dem zweiten zuzuordnen, nämlich dieses Ritual muss vollständig zu Ende geführt werden. Und er weiß, im Heiratsritual, in der katholischen Welt zumindest, sagt der Priester, wenn jemand was gegen diese Verbindung hat, soll jetzt sprechen oder für immer schweigen. Ja, es gibt nicht nur Ja, sondern es gibt tatsächlich Schritte und es ist wichtig, dass diese Schritte vollständig abgeschlossen werden. Vollständig abgeschlossen werden. Ansonsten verursacht das Ja-Wort nicht das, was es verursachen soll. Und das Letzte ist am wichtigsten vielleicht, und das am schönsten und am plausibelsten, die Welt soll sich nach veränderter Situation richten. Die Welt soll sich nach dieser veränderten Situation richten. Was bedeutet das genau? John Austin geht davon aus, dass die Welt vor einem Sprechakt und danach nicht dieselben sind. Wenn man Ja-Wort gesagt hat und alles gut gegangen ist, dann verändert sich die Welt. Für die beiden zunächst mal. Die sind nicht mehr Single, sondern verheiratet. Steuerklasse 1 zu 3. Finanzamt meldet sich, die werden Mrs. angesprochen. Die Welt verändert sich. Aber stellt euch mal vor, die Welt richtet sich nicht danach und sagt nein. Warum auch immer. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ein Sprechakt auch akzeptiert wird, dass es auch getragen wird von der Welt. Jetzt denkt mal drüber nach, was sind das für linguistische Ausdrücke, Äußerungen, die die Welt verändern von Menschen, die sie das äußern oder an denen das adressiert wird. Jemand wird gekündigt. Hiermit kündige ich deinen Vertrag. Das ist zunächst mal ein Satz, eine Aussage. Verständlich, grammatisch wohlgeformt. Hat sich die Welt verändert? Ganz klar. Von Arbeit, Arbeitnehmer zum Arbeitslos. Ja? Hiermit, wer hat das 3% gesagt vorhin? Weißt du das? Hiermit lobe ich dich. Ist ein normaler Satz, du hast das verstanden. Fühlst du dich gelobt? Ist deine Welt geändert? Vielleicht, ja. Das Schöne ist dabei, dass dieser Indizwort hiermit funktioniert sehr gut bei allen Sprechakten. Überall, wo im Deutschen das Wort hiermit sinnvoll passt, ist ein Kandidat, als expliziter Sprechakt zu fungieren. Da ist ein Wort drin, das den Sprechakt selbst auslöst. Trigger sozusagen. Das Schöne dabei ist, zum Beispiel im Deutschen passt das mit hiermit lobe ich dich, aber hiermit beschimpfe ich dich geht nicht. Das ist kein Sprechakt. Ja? Denk, was sind die Sprechakte? Hiermit erkläre ich dich zum Ritter, bla bla bla. Hiermit schwöre ich das, bla bla bla. Hiermit verkünde ich das, bla bla bla. Also überall, wo es hiermit passt, irgendwie verändert sich die Welt. Mhm. Nochmal. Hiermit fühle dich umarmt. Wenn das, ja. Ja. Ja, nee, man kann auch sagen, ohne mit. Ich kündige deinen Arbeitsvertrag, kann ich auch ohne hiermit sagen. Aber einfach, das ist einfach sehr interessant, dass das Wort sich tatsächlich bei expliziten Sprechakten genau sich so verhält. Ja? Also deswegen gibt es diese Sprechakte, sind eben Transmitter für die Intention sofort. Für die Intentionen. Wir haben vorhin gesagt, wenn wir kommunizieren, tauschen nicht die Informationen, sondern die Absichten, die Intentionen. Wodurch tun wir das? Wir haben vorhin gesagt, dass die wohlgeformte grammatische Sätze reichen dafür nicht aus. Pragmatik sagt, bei der menschlichen Konversation, jedes Mal, wenn wir den Mund aufmachen, jedes Mal, wir sprechen nicht, wir handeln. Ganz wichtig, how to do things with words. Jedes Mal, wenn wir, das hat Austin nicht gesagt, aber sein Schüler, John Searle. Wenn jemand von Neue Soziologie studiert, dann weiß, wer Searle ist. Searle sagt, jedes Mal, wenn wir den Mund aufmachen, handeln wir. Wir sprechen nicht. Es gibt keine Sprache, sondern es gibt nur Sprechen. Es gibt nur Handeln mit Sprache. Was ist das Ziel dieses Handels? Intentionen miteinander auszutauschen, nicht die Informationen. Ja. Ja, sehr gut. Das ist sehr gut, weil Drohung ist auch ein Sprechakt. Weil Drohung ist super, also Drohung ist nicht super, aber Drohung ist super Beispiel. Drohung ist super Beispiel. Ich meine, ich zum Beispiel, du suchst eine Adresse, du kommst irgendwie an der Tür und da ist ein Riesenschild, hier bissiger Hund. Was würdest du machen? Würdest du reingehen? Ich nicht. Also meine Welt hat sich durch diesen Schild geändert. Jemand kann das mir auch aussprechen und sagen, hier, bissiger Hund. Warnung, Drohung, so in diese Richtung. Warnung eher. Ja? Keine Ahnung. Aber Drohung ist tatsächlich per se ein Sprechakt. Jemanden zu drohen. Das Schöne dabei ist, unterscheiden wir zwei Sachen an der Stelle. Und dann nehmen wir Drohung dabei, ist ein sehr gutes Beispiel. In der Pragmatik gibt es ein Begriffspaar, das mir sehr gefällt. Da gibt es, wir haben vorhin Sprecher und Hörer gesprochen. Da spricht man von Illokutor und Perlokutor. Ich sage gleich, was Illokution ist. Illokutor ist der, der eine Aussage auslöst. Die Quelle einer Aussage. Und Perlokutor ist der Hörer. Und das Schöne ist, John Austin sagt, dass also in einer menschlichen Interaktion sinnvoll ausgesprochene Sätze. Denkt an Winterstiefeln und Bäckerei, also das nicht, sondern ausgesprochene Sätze besitzen eine zusätzliche Kraft, weit hinaus der Phonetik, Morphologie, Syntax und Semantik. Er nennt diese Kraft Illocutionary Force, illokutionäre Kraft. Das Gemeinte zu tragen, die Intentionen auszulösen. Er nennt das Illocutionary Force. Und Der, der diese Kraft also auslöst, ist der Illokutor und gerichtet sich das als Perlokutor. Wann wird eine Illokution zu Perlokution? Und bei Drohung können wir das wunderbar sehen. Ich drohe jemand, du, komm ja nicht in Quellen, ansonsten mache ich dich kopfkürzer. Drohung. Ich bin ein Illokutor, ist angekommen und der sagt, interessiert mich nicht, kannst mir sowieso nichts. Oder er sagt, rennt weg. In der Pragmatik sagt man, wenn ein Sprechakt von beiden getragen wird, also das heißt, Drohung ist angekommen, dann wird aus einer Illokution Perlokution. Wenn die Drohung nicht angekommen ist, also er fühlt sich nicht bedroht, seine Welt hat sich nicht geändert. Wie vorher empfand er mich nicht als Drohung, nach der Aussprache dieser Drohung, nach diesem Sprechakt empfindet er mich nicht als Drohung. Das ist der vierte Punkt von Felicity Conditions. Die Welt richtet sich nicht nach meiner Aussage. Ich habe es nicht geschafft, jemand zu drohen. Die ganze Werbewirtschaft, Werbungsindustrie ist nach diesen vier Prinzipien gerichtet. Jedes Mal, wenn er zu Hause irgendwo bei Privatsender eine Werbung sieht, es muss nicht unbedingt einer sein, der bei euch klopft und Staubsauger verkaufen möchte. Auch die Werbung ist genau nach diesem Prinzip aufgebaut. Ihr seid die potenziellen Perlokutoren. Wenn ihr überzeugt werdet, dass das Produkt genau das ist, was ihr braucht und kauft, damit ist euer Welt geändert, nämlich ihr habt ein Produkt und die Welt von Verkäufern ist auch geändert. Die haben mehr Geld. Punkt. Wie läuft das? Alles durch Sprechakte. Irgendwelche prominente Leute machen euch im Fernseher klar, das ist gut für euch. Und wenn das ankommt, ich meine, jemanden etwas anzubieten ist Sprechakt. Jemanden zu versuchen, jemanden zu überzeugen, ist ein Sprechakt. Wenn du dann überzeugt wirst, wenn der Hörer das annimmt, den Vorschlag, dann ist der Sprechakt vollständig. Die Welt hat sich für alle Beteiligten verändert. Das ist unglaublich aktuell. Denkt bitte an Ratingagenturen. Wer weiß, was Ratingagentur ist? Moody's oder, ja? Kannst du uns kurz erklären, was sie machen? Sogar für Länder. Kreditwürdigkeit einschätzen, oder? Genau. Und die vergeben was? Diese Triple A's and Triple B's and, also die haben so einen Index. Ja, bitte? Die vergeben das. Also wenn ein Land, jetzt Griechenland hat Triple C und jetzt hat Double C and ein B bekommen, also ein bisschen höher gestiegen. Wenn an solchen Firmen werden dann keine Kredite vergeben. Ich meine, ich habe mir überlegt, was machen diese Ratingagenturen? Einmal im Jahr stellen sie sich vor Kameras und sagen, wir vergeben an Griechenland Triple C. Und dann gehen sie weg. Das ist zunächst mal eine Aussage, vor Kameras ausgesprochen. Eine bestimmte Interaktion wird weltweit übertragen. Was passiert danach? Danach wird passiert, dass die Kredite gehen hoch, Geld wird teuer. Die Welt verändert sich tatsächlich. Ja? Diese Regel, das Ritual selbst, wie man das haben die Ratingagenturen selbst festgelegt. Also so wie Heiratsritual soll es nicht unbedingt, das ist jetzt kulturell determiniert. Dort ist das vielleicht branch determiniert. Meines Wissens kann man sogar, ist in der muslimischen Welt Scheidungsakt auch sprachlich, also Sprechakt. Ich glaube, der Mann oder die Frau, der Mann sagt der Frau dreimal, ich lasse mich von dir scheiden und dann verändert sich die Welt, so wie beim Heiraten. Ja? Das ist ein Sprechakt. Ich meine, überzeugte Bibelleser von euch werden jetzt merken, dass eigentlich die Welt, wie sie in der Bibel erschaffen wurde, ist auch ein Sprechakt. Ich meine, was hat der Gott laut Bibel gemacht? Hat gesprochen die ganze Zeit, es werde das, es werde dies und es wurde. Ja, er war autorisierte Person dafür und die Welt hat sich geändert, die Welt hat sich erst überhaupt erschienen. Das ist ein Sprechakt. Sprechakttheorie ist eine sehr, 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 sehr gewaltige Theorie. Also eine sehr, sehr starke Theorie. Aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen, wenn ihr in der Linguistik etwas nicht Beschreiben kann man sehr gut mit dem Apparat, was allgemeine Sprachwissenschaft bietet, aber sobald die explanative Ebene genommen wird, dann wird sehr oft eben pragmatische Erklärungen für das Zustandekommen von bestimmten linguistischen Phänomenen genommen. Es ist eine der produktivsten Ebenen der Linguistik, die uns die Erklärungen in der Sprache bietet. Ich möchte nochmal zwei, drei Themen in der Pragmatik ansprechen. Die sind hier alle auf unserem Content Management System Lambda sehr gut dargestellt. Etwas noch, was wir mit dem Spracherwerb erwerben und vielleicht unbewusst eine Vorstellung darüber haben. Das ist, man nennt das auch Kooperationsprinzip. Beschrieben würde das Prinzip von Paul Grice, der sagt, dass wir Menschen in jeglicher Konversation uns sehr kooperativ verhalten. Wir sind sehr kooperativ. Was heißt das? Wir irgendwie im Kopf haben wir so einen Reparaturvorgang ständig und auf die ganzen Intentionen, die wir als Antworten auf unsere Fragen bekommen, sind wir so eingerichtet, dass wir das quasi irgendwo hinbiegen. In einem kooperativen Verhalten hinbiegen. Als Beispiel. Einer von euch oder alle schlägt eurem Freund, Freundin vor, ins Kino zu gehen. Wollen wir heute ins Kino gehen? Lautet die Frage. Als Antwort darauf kommt sowas wie, ich habe morgen die Klausur in der Einführung bei Herr Putz-Kornitze. So, das war's. Punkt 1, ich habe gefragt, ob sie oder er ins Kino mitkommt. Kooperative Antwort wäre ja direkt, ja, ich brauche 5 Minuten umzuziehen, lalala, ich komme mit. Nein, ich habe kein Geld, was auch immer. Also ja oder nein? Als Antwort bekomme ich aber, ich habe morgen die Klausur. Was würdest du sagen? Ist das ja oder nein? Nein. Weil? Keine Zeit hat. Wer würde das als anders verstehen? Als ja verstehen? Dann musst du auch begründen. Okay. Also das heißt, darauf würdest du nochmal in der Konversation reingehen und dann, ja. Gut, dann vereinfachen wir jetzt die Situation. Das sind dieselbe Personen. Möchtest du Kaffee? Lautet die Frage, nicht mehr ins Kino gehen. Möchtest du Kaffee? Und die Person antwortet, ich habe morgen die Klausur. So, würdest du Kaffee eingießen? Ja. Also begründe das. Wie würdest du, also das ist die Antwort. Möchtest du Kaffee? Und sie sagt, ich habe morgen Prüfung. Ja, genau. Wer würde, ja, würdest du eingießen? Möchte schlafen und Kaffee nehmen? Genau. Beides. Genau. Das ist ein Konflikt. Aber was ihr beiden jetzt gemacht habt, weil morgen Klausur und muss lernen und vielleicht noch ein bisschen konzentriert lernen und nicht einschlafen, Kaffee, ja. Ja? Und du sagst, nee, dann muss er ausschlafen und dann muss er länger schlafen, Kaffee gibt das nicht, also nein. Diese ganzen Schritte nennt man auch Inferenzschritte. Das machen wir ständig. Das machen wir ständig. Wir reparieren eine Situation zu ja oder nein. Wenn jemand nicht kooperativ ist, wir gehen davon aus, der lügt mich nicht an. Das heißt, das, was er sagt, ist relevant für meine Frage. Also er muss die Antwort, die Aufgabe ist, wenn ich frage, möchtest du Kaffee? Die einfachste für mich ist, wenn er ja oder nein sagt. Sagt aber weder das eine noch das andere. Das heißt, meine Aufgabe ist, vorausgesetzt, dass er ein vernünftiger Mensch ist und dass eine rationale Konversation ist, Ich muss das zu Ja oder Nein führen mit diesen Schritten. Einverstanden? Okay. Jetzt ein anderes Beispiel. Ich frage, ich habe jemanden zu Besuch, ich frage, möchtest du Kaffee? Und als Antwort kommt, nieder mit Weltimperialismus. Repariert mir das bitte. Eingießen oder nicht eingießen? Okay. Zu bekämpfen. Ja? Sehr gut. Sehr gut.
Ja.
Okay, aber ich meine, du hast gesagt, du würdest das davon abhängig machen, ob das Fairtrade-Kaffee ist oder nicht. Erklär uns das mal. Mach noch Schritt zurück, also mach das wirklich idiotensicher. Also von Punkt Null. Also wie kam er zu dieser Antwort, nieder mit Weltimperialismus und Kaffee? Erstmal stell mal diese Verbindung her zwischen Kaffee und Weltimperialismus. Okay, das meinte ich, dass du das vielleicht das erklären würdest. Genau, okay. Und wenn ich in Kaffee eingieße, damit unterstütze ich diese Konzerne. Genau, so trivial ist das wirklich nicht. Ich meine, kann jemand vorstellen, wie die Person, die das sagt, aussieht? Nee, mal ganz kurz. Nee, ohne klischeehaft zu sein. Das heißt, es gehört ein bisschen mehr dazu. Ich meine, stellt euch mal vor, da sitzt jemand, so ein Investmentbanker, goldene Manschetten und Krawatte und sagt, Niederwelt mit dem Imperialismus. Würde auch nicht gehen. Das meine ich damit. Bitte? Hat jemand das gesagt? Nein. Also, ja, aber das ist das, was ich damit gemeint habe. Also das Gesamte, die gesamte Interaktion spielt eine Rolle, um das zu interpretieren, um das zu reparieren. Man sieht vielleicht dort, keine Ahnung, so ein Antifa-Zeichen vielleicht oder auch so ein eher so, vielleicht auch Punker oder sowas und der sagt so ein, oder weiß nicht, also ich, keine Ahnung, einer aus Südkorea vielleicht oder Nordkorea vielleicht oder so, weiß ich nicht. Aber man wird auf jeden Fall Rücksicht darauf nehmen, wer das sagt und das würde einem helfen, genau auf diese Inferenzschritte zu kommen, die du dann beschrieben hast. Ja, man kann das, und das ist eben der zentrale Punkt in der Pragmatik, dass man Interaktion in Gesamtheit berücksichtigen muss, damit das funktioniert. Nochmal, ich würde gerne ein bisschen mehr Beispiele aus dem Leben bringen, was euch auch so betrifft, was besonders was die Implikaturen zum Beispiel mit sich tragen. Die Arbeitszeugnisse. Hat jemand von euch schon mal Arbeitszeugnis bekommen? Ja? Warst du zufrieden damit?
Sehr.
Sehr, ja? Ja. Was ist, wenn jemand, also stellt euch mal, ihr seid Personal in einem Konzern oder in einer Firma und ihr bekommt einen Bewerber, Bewerberin und da im Arbeitszeugnis steht, er hat für gesellige Stimmung in der Firma gesorgt. Was würde das für dich heißen? Soll ich dir sagen, was das für ein personaler Code genau heißt? Was ist die Implikatur vom Wort gesellig? Er hat tief ins Glas geschaut, und zwar oft. Das ist Alkoholprobleme. Es ist ein Code. Ja? Das ist die Implikatur. Also das ist zwar jetzt fachlich festgelegte Implikatur, es gibt kulturell festgelegte Implikaturen, ja, also Höflichkeitsstrategien in verschiedenen Kulturen sind Implikaturen. Ja, also je weiter nach Asien, desto, es gibt sogenannte Face-Saving-Strategien, Gesichtserhaltungsstrategien. Gesichtserhaltungsstrategie ist jetzt mal einfach formuliert, wenn du jemandem Geld borgen möchtest, sagst, kannst du mir Geld leihen und du kein Raum hinterlässt für Nein. Beide werden dann Gesichter verlieren. Ja? Deswegen wählt man immer so eine indirekte Strategie. Und Höflichkeit ist nichts anderes als Indirektheit, die kulturell festgelegt ist. Und das weiß man nicht, wenn man nicht die Kultur selbst kennt. Ja? Also in vielen asiatischen Kulturen ist das Wort Nein schafft so eine Diskomfort. Ja, also und da sagt kein Nein. Ja, und im Kaukasus gibt es auch viele Sprachen, die sagen jetzt nicht, das ist nicht schön, sondern die sagen, schön ist was anderes. Aber weil das Wort nicht irgendwie muss vermieden werden. Ja, das ist nichts anderes als Indirektheit. Aber nochmal zur Implikatur zurück. Man muss eine Absolventin von uns hier, das ist schon ein paar Jahre her, hat die sämtliche Kündigungen, also Texte von Kündigungen, von Arbeitsvertragskündigungen, von Handelskammer her bekommen, geschwärzt natürlich, also man hat die Namen nicht lesen können, aber die Texte. Und das waren allesamt japanische Staatsbürger, die in deutschen Konzernen gearbeitet haben. Das heißt, die Chefs waren die Deutschen und die haben hier gearbeitet und die wurden gekündigt. So. Wie macht man das? Also das waren wirklich Konfliktsituationen. Viele wurden da gerichtlich ausgetragen. Wie macht man, dass man so formuliert, dass das kulturell nicht diffamiert, nicht beleidigt? Ja? Und da kam es tatsächlich nicht auf Wortwahl, sondern auf die Implikaturen, die dort versteckt waren. Ja? Implikatur ist etwas, was nicht klingt, nicht untersuchbar ist rein linguistisch, aber es ist interpretierbar und es ist fest interpretierbar, wenn man jetzt sagt, das beste Beispiel auf einem Schiff ist ein Kapitän und Bootsmann ist sehr oft betrunken. Und der Kapitän, wenn er das nächste Mal sieht, dann trägt im Logbuch, heute, 8. Januar, Bootsmann betrunken. Ja, und Bootsmann sieht das Tag darauf, wenn er nicht betrunken ist und wird sauer und dann überlegt und schreibt Folgendes. 9. Januar, Kapitän, nicht betrunken. Was ist schlimmer? Die Implikatur von zweiten ist, was für eine Überraschung, 9. Januar, er ist endlich mal nüchtern. Ja, sonst ist er immer betrunken. Das ist die Implikatur. Ja? Damit hat er ihn eins ausgewischt. Hast du das verstanden? Oder war das die Frage gerade? Ja? Ja? Die Implikatur, da kommt es nicht auf das Gesagte an, sondern auf das Gemeinte kommt das an. Ja? Das Thema, was wir jetzt, wir haben jetzt zwar 10 Minuten noch Zeit, vielleicht noch einen Punkt aufzumachen, weil das wäre ja das wäre der dritte Punkt, den ich heute ansprechen wollte, aber nicht komplett besprechen. Also das erste war die Sprechakte selbst. Das zweite war eben die Implikaturen Sprechakte. Und das dritte Thema in der Pragmatik ist die Präsupposition. Also Supposition und Präsupposition, auf Deutsch Welterfahrung. Wenn wir in eine Konversation treten, dann bringen wir unsere Welterfahrung mit. Diese Welterfahrung sind Annahmen. Das sind die Thesen. Als ich hier reingekommen bin, habe ich eine These aufgestellt, er spricht alle oder versteht alle Deutsch. Sogar mein Deutsch. Das ist meine These. Ich überprüfe das, indem ich nicht die Fragezeichen sehe, nur Gesichter, die manchmal nicken oder irgendwie etwas bestätigen, wenn ich spreche. Das ist zunächst mal eine Annahme. Stellt euch mal vor, ihr seid zum Beispiel in der Türkei und der hält einen Passanten an und spricht an, auf Deutsch zu sprechen. Euer Annahme darüber, dass er Deutsch spricht, würde scheitern. Ja? Irgendwas wird in eurer Präsupposition korrigiert. Aha, hier komme ich mit dem Deutsch nicht weiter. Meine weitere Annahme war, dass ich, wenn ich hier reinkomme, über allgemein Linguistik und Einführungsthemen sprechen werde. Und ich habe jetzt hier nicht die bevorstehende Bundesligaspiele besprochen. Das war auch meine Annahme. Das sind die Präsuppositionen, die wir in jegliche Konversation mitbringen. Wir schleppen das ganze Zeit mit. Im Endeffekt nennen wir das ruhig Wissenskonto. Jeder von uns hat ein Wissenskonto. Und in diesem Wissenskonto stehen alle unsere Welterfahrungen, die wir seit Geburt bis heute gemacht haben oder von denen wir Vorstellung haben, dass das stimmt. In einer Konversation findet nichts anderes statt als Ausgleich zwischen Wissenskonten. Wenn ich jemanden frage, weißt du zufällig, wie spät es ist? Dann gebe ich damit preis, dass in meinem Wissenskonto das Wissen darüber, wie spät es ist, nicht existiert. Und ich nehme an, dass der Angesprochene das weiß. Wenn die Antwort lautet, es ist 20 vor 2, dann sind unser Wissenskonten ausgeglichen. Das ist die Hauptmotive, warum Menschen miteinander sprechen, die Präsupposition auszugleichen. Wenn ich jemand etwas erzähle, dann ist meine Annahme, dass das, worüber ich gerade spreche, der Hörer davon nichts weiß und in seinem Wissenskonto eine Lücke existiert. Ich schließe dann die Lücke ab. Sobald die Lücken abgeschlossen sind und ausgeglichen sind, nennen wir das Common Ground. Ein Common Ground. Und jetzt lebensnahes Beispiel, Zusammenspiel mit Common Ground in Implikatur. Ja. Stellt euch mal kurz vor, jemand kommt in einen Raum rein und sagt, ich bin zu spät. Und es ist offensichtlich, dass er zu spät ist. Ja? Weiß jeder, dass er, also es ist klar, es ist offensichtlich, dass er zu spät ist. Aber er sagt, ich bin zu spät, weil ich meinen Ferrari in die Werkstatt bringen sollte. Angeber, ja. Aber folgendes, der das sagt, hat eine Theorie, eine These. In seinem Wissenskonto ist Wissen darüber, dass er eine Ferrari hat, vorhanden, aber bei Zuhörern nicht. Aber weil in dieser Gesellschaft einfach irgendwo in den Raum zu gehen und sagen, ich bin heute zu spät und ich habe ein Ferrari. Diese zwei Sätze nebeneinander sind zu hart, also zu unhöflich oder zu direkt. Er möchte aber indirekt das Wissen verbreiten, dass er ein Ferrari hat. Und er kann sagen, ich bin heute zu spät. Sein eigentlicher, also Erklärung, um zu spät sein, ist eben, weil er sein Ferrari kaputt gegangen ist und muss ihn in die Werkstatt bringen. Damit aber wird er sagen, aha, er hat Ferrari. Nicht aha, er ist heute zu spät. Das Ziel hat er erreicht. Ich meine, Gesicht ein bisschen verloren, aber das Ziel hat er erreicht. Ich habe das einmal auch gemacht, und zwar mir war es peinlich zuzugeben, dass der Name einer Kollegin mir entfallen ist. Sie hieß Nina, und ich wusste nicht, dass sie Nina heißt. Und ich wollte erfahren, wie sie heißt. Und ich kannte jemanden, der auch da war, und ich war mir sicher, er weiß, wie sie heißt. Folgt bitte mir, also das war eine Intention, ist klar. Ich weiß, wie Nina heißt, ich möchte das aber erfahren. Ich möchte aber nicht zugeben, weil es mir peinlich ist. Also, wie erfahre ich das? Ich weiß, wen ich das fragen kann. Und ich habe Folgendes gemacht. Pur Pragmatik. Ich habe Matthias angenommen. Matthias weiß, was Nina heißt. Ich habe Matthias gefragt, Matthias, weißt du, wie Maria mit Nachnamen heißt? Und dann zeige ich auf Nina. Dann sagt er zu mir, Nina ist mit Nachname Müller. Wollen wir das nochmal machen? Okay, Winter, Kinderspielplatz. Kinder, kleine Kinder, die spielen dort und die sind so richtig eingemummt. Ein Elternteil kommt und sagt, ah, wie süß, wie heißt er? Antwort, sie heißt Martha oder so. Ist das klar? Das ist natürliche Situation. Das, was ich gemacht habe, war vorgetäuscht. Das heißt, ich gebe an, fälschlicherweise oder unbewusst, wie heißt er? Das ist ein Fragesatz. Wie? Das Fragewort muss besetzt werden mit einem Namen. Weil er gilt als bekannt, als Teil des Common Grounds. Aber der das beantwortet, weiß auch, der hat eine falsche Annahme. Zunächst mal korrigiert er eine falsche Annahme, sie heißt, und dann besetzt er die Namenslücke. Ich habe vorgegeben, ich weiß, wie sie heißt, ich will ja nur Nachnamen wissen. Das war falsch. Ich habe gesagt, wie heißt Maria mit Nachnamen? Das war komplett sehr indirekte Frage. Dann hat er gesagt, Maria heißt mit Nachnamen Müller. Okay, dann wusste, nee, Nina heißt mit Nachnamen Müller. Okay, dann heißt sie Nina. Dann habe ich indirekt mein Ziel erreicht. Dann habe ich ihren Namen erfahren, ohne dass, es war weniger peinlich, Namen zu verwechseln, als zu fragen, wie heißt sie nochmal? Ja? Ist das ungefähr klar? Also wie Common Ground, also wie das Wissenskonto, das wir ganze Zeit führen und wie wir das dann ausgleichen. Pragmatik ist sehr spannend. Pragmatik ist sehr, sehr interessant und sehr, es gibt sogar einen Begriff, der sich leider nicht durchgesetzt hat. Der Begriff heißt Pragmantax. Pragmantax. Das besteht als ein Portmanteau-Morphem, besteht aus Anfang der Pragmatik, dann kommt Man, das ist Mittelteil der Semantik und Tax ist Endung von Syntax. Also Pragmatik, Semantik und Syntax, das ist ein Dreieck. Linguistisch sehr produktiv, sehr wertvoll. Klausuraufgaben sind in diesem Video auch aufgeschrieben und die beziehen sich, da steht das, die stehen auf 4b, das sind ja Konversationsmaximen. Ja? Konversationsmaximen, also ihr werdet da Beispiele haben, wie zum Beispiel Ironie. Seid ihr oft ironisch? Damit verletzt ihr Konversationsmaxime. Ja? Maxime der Relevanz. Wenn jemand Glas kaputt macht, schön hast du das gemacht. Was ist das? Ja? Was ist das? Ist das wirklich? Nein, genau, 180 Grad, das Gegenteil ist implikatiert. Und wir halten die Konversationsmaxime ein, aber wir verletzen sie noch mehr. Und die Verletzungen werden in der Klausur dargestellt und man muss einfach drunter schreiben, welche Maxime wurde verletzt. Und die Maxime sind jede einzelne auf einzelnen Folien hier beschrieben. In der nächsten Veranstaltung sprechen wir über Korpuslinguistik. Wir haben eine einzige Aufgabe aus der Korpuslinguistik, das seht ihr auf Klausur-Dummy auch. Und danach überlegen wir, ob wir studentische Konferenz-Tagung machen oder stattdessen linguistische Typologie als Sitzung. Gut, bis nächste Woche.